Es wird nach meiner Erwartung nicht friedlicher werden, es wird nicht entspannter werden, es wird eher volatiler werden und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wir Sicherheit aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachten müssen. Es muss etwas dafür getan werden. Und wenn ich mir die Welt ganz grob derzeit vorstelle, dann sehe ich eben diesen Westen. Westen ist geprägt durch Demokratie und liberale Systeme. Dann haben wir einen autoritären Osten, dominiert von China und Russland. Und dann haben wir den sogenannten globalen Süden. Die Bewältigung oder der Umgang mit dem Krieg in der Ukraine ist für mich der Lackmustest für den weiteren Bestand der EU.
Militär aktuell. Der Podcast zu Militär und Sicherheit.
Wird die Welt friedlicher oder gibt es immer mehr Kriege? Wie geht es mit bestehenden Konflikten in den nächsten Monaten weiter? Welche neuen Krisenherde tun sich auf? Ja, und wie steht Europa da? Am Podcast von Militär aktuell wagen wir eine geopolitische Vorschau und haben uns dazu einen Experten eingeladen, nämlich Brigadier Professor Dr. Walter Feichtinger. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne. Grüß Gott.
Mein Name ist Stefan Tesch. Ich darf diese Folge moderieren und ich beginne mit der Vorstellung unseres Interviewgastes. Brigadier in Ruhe, Professor Dr. Walter Feichtinger, vielen bekannt auch aus ZIP-2-Analysen aus dem Fernsehen, ist 1979 an der Militärakademie ausgemustert, war später Kommandant des Panzerbataillon 10, das war in der ehemaligen Kopal-Kaserne in St. Pölten. 2002 hat er an der Uni Wien im Fach Politikwissenschaft promoviert. Er war sicherheitspolitischer Berater im Bundeskanzleramt, Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie. Er ist Mitbegründer der International Society of Military Sciences. Ebenso war er Generalsekretär der Österreichischen Offiziersgesellschaft. Und heute, in seinem Ruhestand, der doch nicht ganz ruhig ist, ist er Präsident des CSA, des Center für strategische Analysen. Und hier im ersten Bezirk sitzen wir auch in einem wunderschönen Raum mit tollen Teppichen und einer ruhigen Atmosphäre. Herr Brigadier, beginnen wir mal ganz grob gefragt. Wird die Welt, in der wir leben, friedlicher oder gibt es immer mehr Konflikte? Wenn man Medien konsumiert, hat man irgendwie den Eindruck, es knallt immer mehr.
Ja, der Eindruck täuscht auch nicht. Allerdings muss man schon sagen, dass wir in Europa das so wahrnehmen, dass immer mehr Konflikte entstehen. Das stimmt eigentlich so nicht, weil es gab die ganze Zeit schon viele Konflikte. Wir hatten ständig ein Konfliktniveau von etwa 30 bis 40 Kriegen oder Knappkriegen in einem Jahr. Sie haben nur nicht in unserer Nähe stattgefunden und deswegen haben wir uns in einer vermeintlichen Sicherheit gewogen. Und mit dem Krieg in der Ukraine ist das Gefühl weggeblasen worden und wir befinden uns heute in der Realität, würde ich einmal sagen. Wenn man sich den Konflikttrend anschaut, wenn man auf die Fakten schaut, dann sieht man, dass die Konflikte in den letzten Jahren immer zugenommen haben. Nicht sehr stark, nicht sehr viel. Zum Beispiel gibt es wirklich Kriege von 21 über die ganze Welt, die sind um einen mehr geworden. Heuer haben wir 22. Also im Jahr 2023. Die Statistik kommt ja immer erst ein Jahr später. Das heißt, insgesamt ist nicht zu erwarten, dass die Kriege und die gewaltsamen Krisen, und von denen gibt es 220 weltweit, und das ist nicht zu unterschätzen, weil Krisen, bewaffnete Krisen, haben ja immer das Potenzial auszubrechen, mehr zu werden. Im glücklichen Fall wird es weniger und dann fällt das Gewalt weg, aber der Konflikt ist noch immer da. Und in dieser Welt befinden wir uns und das ist ein Dauerzustand und das müssen wir in Europa auch entsprechend zur Kenntnis nehmen. Daher, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es wird nach meiner Erwartung nicht friedlicher werden, es wird nicht entspannter werden, es wird eher volatiler werden und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wir Sicherheit aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachten müssen. Es muss etwas dafür getan werden.
Sie haben da schon den Begriff gewaltsame Krisen erwähnt. Jetzt mal ganz einfach gefragt, gibt es ein paar Krisen, die zu einem Krieg demnächst werden könnten?
Naja, wenn ich hier schaue, dann sehe ich zwei Regionen, wo das passieren könnte. Das eine ist einmal im Südchinesischen Meer wo ja immer diese Auseinandersetzungen zwischen der chinesischen und der philippinischen Küstenwache stattfinden, wo man derzeit noch mit Wasserwerfern aufeinander schießt, unter Anführungszeichen, wo aber immer die Gefahr besteht, dass es wirklich zu etwas Unvorhergesehenem kommt und dass dieser Konflikt dann auch gewaltsam werden könnte. Das ist das eine. Das zweite ist, im Umfeld des Krieges in der Ukraine sehen wir die schwierige Situation, vor allem in Moldawien, mit diesem abgespaltenen Teil Transnistrien, vielleicht auch in Georgien. Man weiß nie, was Putin alles einfällt. Daher sehe ich hier schon auch Möglichkeiten einer Konflikteskalation in Richtung, dass geschossen wird. Allerdings kann man derzeit noch viel unternehmen, damit es nicht so weit kommt.
Jetzt sind wir schon sehr im Detail, gehen wir wieder eine Ebene höher. Früher, und damit meine ich auch die Zeit des Kalten Krieges, gab es Ost gegen West, Amerika gegen Russland, die zwei Weltmächte, das Kraftverhältnis war da irgendwie ausgeglichen, darum gab es in der Form auch keinen Krieg. Nun entwickeln wir uns aber zu einer multipolaren Weltordnung und hinter diesem Begriff steht, dass neue Player wie Indien und China da auch Machtbestrebungen haben. Das birgt doch viel Zündstoff für neue Konflikte, oder?
Ich sehe das etwas ambivalent. Natürlich bietet diese neue geopolitische Konstellation viele Möglichkeiten. Das heißt, es können sich viel mehr Kräfte, Staaten miteinander verbinden. Es kann zu wechselhaften Allianzen oder Koalitionen kommen, zu Zusammenarbeitsforen und dergleichen. Und das kann einerseits positiv sein, weil man damit gewissen Sachen entgegenwirken kann, bevor sie wirklich eskalieren. Es kann aber auch kritisch werden, wenn sich wirklich kräftige Staaten, mächtige Staaten zusammentun, um ihre Macht auf einen anderen zu projizieren. Das heißt, die Entwicklung ist diesbezüglich für mich komplett offen. Die große Frage ist ja, wie hier eine gewisse Ordnung hineinkommen kann. Und wenn ich das gleich ein bisschen mit der Geopolitik und mit der Weltpolitik verbinde, wir befinden uns in einer Umbruchphase. Die Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, von der wir im Westen so stark profitiert haben, wird von vielen immer mehr in Frage gestellt. Und daher haben wir auch eine Konstellation der Unzufriedenen. Und eine Formation, wo das zum Ausdruck kommt, ist zum Beispiel BRICS, BRICS Plus. Also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Und jetzt ist auch noch Äthiopien dazugekommen und der Iran und die Emirate und Saudi-Arabien. Das heißt, hier sehen wir eine Formation, die mit der bestehenden Ordnung nicht zufrieden ist und die auch ein gewisses politisches Gewicht entwickeln kann. Das ist noch keine Allianz, vergleichbar mit einer Europäischen Union oder einer NATO, aber das ist wirklich ein starker Pool, die auch wirtschaftlich Druck ausüben können, wenn wir uns nur vorstellen, dass sie etwa 45% des weltweiten Ölvorkommens abdecken. Und hier sehen wir schon erste Anzeichen, dass hier eben eine Front gegen den Westen, gegen den kollektiven Westen gebildet wird. Und wenn ich mir die Welt ganz grob derzeit vorstelle, dann sehe ich eben diesen Westen. Westen ist geprägt durch Demokratie und liberale Systeme. Dann haben wir einen autoritären Osten, dominiert von China und Russland. Und dann haben wir den sogenannten globalen Süden. Und es geht darum, wie man sich hier mit dem globalen Süden vor allem auch arrangiert, um hier mehr Stabilität hineinzubringen und auch die Wirtschaft am Laufen zu halten. Weil die große Gefahr ist ja, dass es in eher Richtung in Blockade geht und nicht in Richtung Kooperation. Und das wäre für alle schlecht.
Aber die Konflikte der neuen Player könnten nicht nur auf deren Territorien ausgetragen werden. Stichwort Afrika.
Konflikte sehen wir derzeit an den Bruchlinien, also dort, wo diese derzeitigen bestimmenden Mächte aneinander geraten. Und das ist im Südchinesischen Meer, wo die USA noch seit eigentlich dem Ende des Koreakrieges ihren Einfluss massiv ausgebaut haben und wo wir jetzt ein aufkommendes China haben, das damit überhaupt nicht zurechtkommt und die USA zurückdrängen wollen, eine sogenannte Rollback-Strategie verfolgen. Das ist natürlich etwas, was äußerst krisenhaft ist und das kann passieren. Das muss aber nicht nur dort passieren, es kann auch an anderen Orten passieren. Wir sehen, dass Russland mit seiner revisionistischen Politik ja auch hier große Gefahren Richtung Europa bringt und wir nicht wissen, wie das zu einem Ende finden kann, aber dazu werden wir vermutlich noch kommen. Und wir haben die USA, die bisher als unglaublich große Insel eigentlich, umgeben von zwei Weltmeeren, den Vorteil haben, nicht unmittelbar gefährdet zu werden, aber doch ihre Machtpolitik über die ganze Welt verbreitet haben und unglaublich gut etabliert haben und die sich aber immer mehr mit den anderen Mächten in Konkurrenz sehen Und da ist man natürlich schon auch versucht, auf andere zurückzugreifen als Unterstützer, als Allianzbilder und dergleichen. Und da werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber wie Sie gesagt haben, es ist nicht so, dass der Konflikt immer unmittelbar zwischen den Akteuren ausgetragen wird, sondern es gibt auch eben untergeordnete Stellvertreterkriege. Und es gibt auch Orte, wo man es eigentlich nicht gleich vermutet. Und da denken wir zum Beispiel an Afrika, wo ja Russland ganz massiv versucht, hier seinen Einfluss auszubauen, aber nichts für die Stabilität tut.
Auf Afrika kommen wir dann auch noch zu sprechen im Detail, wieder eine spannende Folge, so viel schon jetzt. Bleiben wir noch bei den Faktoren, die generell Krisen befeuern könnten. Der Klimawandel ist jetzt in aller Munde, oder Erderwärmung, wie man es auch immer nennen möchte. Ist das auch ein Faktor, der Krisen forciert?
Klimawandel und Bevölkerungswachstum sind zwei wesentliche Treiber und Konfliktverstärker. Sie sind keine primären Ursachen, aber sie können Konflikte natürlich sehr, sehr anheizen. Und wir haben das zum ersten Mal in Darfur erlebt, als hier wirklich die klimatischen Verhältnisse dafür gesorgt haben, dass sehr viel Weideland verloren gegangen ist und es hier einen Konflikt zwischen den Nomaden und den Sesshaften gegeben hat. Und da hat man vom ersten Klimakonflikt eigentlich gesprochen. War natürlich falsch, weil es geht immer um Macht und um Einfluss, aber schon auch um Räume, in denen man sich friedlich bewegen kann und von denen man auch leben kann. Und daher sehen wir heute, dass es Regionen gibt, die ganz besonders stark vom Klimawandel, von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Das ist vor allem Afrika, das ist die Sahelzone, aber auch in einigen asiatischen Gebieten. Und wir sehen, dass gerade in diesen Räumen auch ein unglaublicher Bevölkerungszuwachs entsteht. Und das kann sich natürlich nicht ausgehen. Weniger Anbaufläche, mehr Leute und das mit einem politischen System, das eigentlich nicht auf die Bevölkerung schaut, sondern nur auf den eigenen Machterhalt. Das ist Konfliktstoff per se.
Jetzt machen wir einen thematischen Switch und schauen in die Ukraine, ein Krieg, der in aller Munde ist, ein Krieg, der nicht weit von uns entfernt ist. Wie sieht's denn da derzeit aus Ihrer Sicht aus und auch in den nächsten Monaten? Könnte da ein militärischer Sieg realistisch sein und wenn nicht, wäre auch eine friedliche Lösung möglich?
Die Ukraine liegt uns natürlich am nächsten und sie hat auch das größte Potenzial in negativer Hinsicht für Europa. Und wenn man hier von einem möglichen Sieg spricht, dann muss man das definieren. Sieg kann auf keinen Fall bedeuten, dass Russland die gesamte Ukraine erobert. Es wäre daher ein Sieg für Russland, wenn es hier so weit wie möglich in nächster Zeit vordringt, vielleicht bis an den Dnepr und wesentliche Geländeteile unter Kontrolle bekommt. Wir wissen, dass es 4 Oblasten bereits gibt, also diese Gebiete im Donbass, dann Saporischschja und Cherson im Süden noch dazu, die Krim selbstverständlich. Und wenn Russland diese Oblasten vollständig unter Kontrolle bringt, das ist ja derzeit noch nicht der Fall, dann wäre das gewissermaßen so ein Zwischenerfolg für Russland, wo es vielleicht bereit wäre, in Gespräche einzutreten. Die Ukraine hat bisher eigentlich bereits gewonnen, indem es sie noch gibt. Sie wurde nicht von der Landkarte gelöscht und Russland hat nicht das Sagen. Aber der Krieg fordert natürlich unglaublich viele Opfer von der Ukraine und daher ist die Frage, wie sich die Ukraine hier in weiterer Folge halten kann und hier den eigenen Bestand sichern kann. Eine Rückeroberung der Gebiete ist aus meiner Beurteilung überhaupt nicht zu denken. Es wäre schon ein großer Sieg oder Zwischenerfolg für die Ukraine, wenn sie den Vormarsch Russlands in absehbarer Zeit zum Stoppen bringt. Daher hätten wir Minisiege sozusagen auf beiden Seiten, die es ermöglichen würden, in Gespräche einzutreten.
Die militärische Schlagkraft der Ukraine wird ja stark durch die Waffenlieferungen aus westlichen Ländern gefördert. Wenn ein neuer US-Präsident namens Donald Trump, der auch gesagt hat, er wird den Krieg beenden, wie auch immer, zum Beispiel solche Waffenlieferungen stoppen würde, wie lange wird das militärisch noch weitergehen können in der Form?
Ja, militärisch schaut die Sache so aus, dass Russland derzeit eindeutig im Vorteil ist. Es hat die größeren Waffensysteme. Es ist auch bereit, diese einzusetzen, ohne jegliche Rücksicht und unter Missachtung aller völkerrechtlichen Bestimmungen. Das muss man festhalten. Es hat auch noch beim Personal natürlich einen Vorteil. Allerdings kommen hier erst die Zweifel auf, weil warum muss Russland plötzlich 10.000, 12.000 nordkoreanische Soldaten ins Land bringen, um hier in Kursk oder vielleicht auch woanders zu kämpfen? Unlängst hat man gehört, dass sogar jemenitische Houthi-Rebellen hier nach Russland kommen sollen und sich in dem Krieg auch beteiligen sollen. Das heißt, es gibt schon auch Zweifel, wie stark die Ressourcenlage in Russland ist, wenn man noch mindestens ein Jahr oder zwei Jahre weiterschaut. Und hier kann eben die USA einen wesentlichen Faktor bedeuten, indem es die Waffensysteme, die wirklich eine Reichweite bis zu 300 Kilometer haben, freigibt. Weil damit könnte die Ukraine russische Positionen, russische Lager, russische Kommandozentralen, Flugplätze und dergleichen bis in diese Tiefe von 300 Kilometer bekämpfen. Das würde bedeuten, dass es für die russische Seite viel schwieriger wird, den Krieg an der Front entsprechend aktiv zu gestalten, die Dynamik aufrechtzuerhalten, den Druck aufrechtzuerhalten. Das heißt, diese Waffensysteme wären aus meiner Sicht keine wirklichen Gamechanger, aber sie könnten helfen, dass der russische Druck an der Front letztlich abnimmt und die Erfolgschancen, hier große Geländeabschnitte noch zu gewinnen, wesentlich geringer werden. Und das wäre genauso ein Window of Opportunity, das sich dann auftun könnte für Gespräche. Und wenn ich das in die Zeitachse umlege, dann wäre das für mich so die Mitte des nächsten Halbjahres, also des ersten Halbjahres 2025, wo wir sehen, ob diese Strategie, ob diese Taktik auch entsprechend aufgehen kann, ob Trump überhaupt gewillt ist, hier sich entsprechend einzubringen und ob die russische Seite erkennt, viel kann man in diesem Krieg in der nächsten Zeit nicht mehr gewinnen, daher ist es vielleicht besser zu reden.
Wie bewerten Sie denn als ehemaliger Bataillonskommandant den Vorstoß der Ukrainer auf russisches Territorium? Als jemand, der selber ein bisschen Taktik auch gelernt hat, sehe ich das sehr ambivalent. Man soll zwar einerseits ein Schwergewicht bilden, aber auf der anderen Seite bewegt man sich ja da völlig ungeschützt in die Hände des Gegners.
Das war ein sehr interessantes Unterfangen und muss wirklich auf zwei Ebenen betrachtet werden. Das eine ist die strategische Ebene, wo man davon spricht, es ist der Ukraine damit gelungen, ein Faustpfand für politische Gespräche, für Friedensgespräche in die Hand zu bekommen. Das ist die oberste Ebene. Auf der unteren Ebene ist es so, dass die Ukraine sich offensichtlich genau überlegt hat, wo sie eine Lücke im Verteidigungssystem der russischen Seite findet und wo man hier auch entsprechendes Gelände unter Kontrolle bringen kann. Ist natürlich auch nachvollziehbar, weil die russische Seite ja mit dem Krieg selber an dieser 1300 Kilometer langen Front mehr als ausgelastet ist. Das heißt, sie können ja gar nicht die komplette Grenze komplett überwachen und es war daher nicht so schwierig, hier die Grenze zu überschreiten und auch ins Gelände, in den Raum Kursk vorzustoßen. Schwieriger ist es natürlich dann, dieses Gelände zu halten. Das ist bisher erstaunlich gut gelungen. Und somit bleibt dieses Faustpfand und ich würde sagen, das hat schon viel Panzergeist erfordert, um hier diesen Vorstoß zu machen, diesen Einbruch zu machen und sich auch darauf vorzubereiten, dass man dann Gegenangriffe abwehren muss. Aber offensichtlich ist die ukrainische Führung dazu in der Lage und das haben wir ja schon mehrfach in diesem Krieg gesehen, dass die ukrainische Seite, das Militär, unglaublich führungsfähig ist, reaktionsfähig ist und widerstandsfähig.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militär aktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint viermal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen, über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Dann machen wir jetzt einen Schauplatzwechsel, schauen wir nach Israel zum Konflikt mit Hamas, Hisbollah, Libanon, Iran, es kommen ja auch immer neue Player dazu. Dort ist ja das strategische Ziel jeweils die Auslöschung des anderen. Kannst du überhaupt eine friedliche Lösung in absehbarer Zeit geben?
Es geht auch dort vorerst einmal darum, das kriegerische Miteinanderreden einzustellen. Das kann auf Dauer nicht gehen. Und wenn man das vielleicht versucht, ein bisschen zu ordnen, ja, wir haben einen übergelagerten Konflikt, das ist Israel-Iran. Das ist einmal die Basis sozusagen. Und Hamas und Hisbollah spielen hier eigentlich die Handlanger für die iranische Seite. Und daher betont auch Israel immer wieder, der Iran muss sich ändern und die anderen reagieren dann automatisch und werden schwächer und der Konflikt wird geringer. Dass man hier diese gegenseitige Auslöschung immer wieder betont, das ist natürlich hier auch ein Narrativ, eine Erzählung, um die eigenen bei der Stange zu halten, zu motivieren. Ich würde das in der Form nicht überbewerten, weil auch Russland wollte ja die Regierung in Kiew total eliminieren. Und also das ist für mich nicht die große Sache. Die große Sache ist, wie kann man an die mögliche Lösung herangehen. Das ist eine Separierung, eine Positionierung des Konfliktes. Ja, wir sehen heute zum Beispiel, gibt es erste Überlegungen, konkret, die auch kommuniziert werden, dass man mit der Hisbollah in ein Friedensgespräch tritt. Damit wäre einfach die Bedrohung aus dem Norden, aus dem Libanon für Israel mal so weit unter Dach und Fach. Das größere Problem ist sicher die Hamas, wobei man bei der Hamas ja sagen muss, dass sie ein Teil der Palästinenser ist und nicht für alle Palästinenser sprechen kann, sondern aus meiner Beurteilung eigentlich die Palästinenser im Gazastreifen kollektiv in Geiselhaft genommen hat und sie einfach diesem Angriff Israels ausgesetzt hat durch diese Gräueltaten, die sie verübt haben. Das ist eine bekannte Strategie von Guerilla-Organisationen, dass sie hier ganz stark einen Gegner provozieren, dem sie eigentlich unterlegen sind, in der Hoffnung, dass dieser so zurückschlägt, dass die eigene Bevölkerung zwar sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird, aber die internationale Aufmerksamkeit sich von den eigenen Schandtaten eigentlich wegbewegt und der andere am Pranger steht. Und genau das ist passiert. Diese Strategie ist aufgegangen. Israel steht im Prinzip am Pranger und die Hamas, über die redet man fast gar nicht mehr. Das heißt, jetzt geht es darum, dass hier auch der Druck genommen wird, dass Israel unter Einbeziehung internationaler Akteure hier sich ein bisschen freispielen kann, dass die Verantwortung von Israel übertragen wird auch auf andere. Und wenn ich sage andere, dann meine ich auch Länder in der Region. Jordanien, ganz ein wichtiger Partner. Ägypten, ganz ein wichtiger Partner. Eigentlich die gesamte Arabische Liga ein wichtiger Partner, wenn es hier darum geht, eine Zukunftsvision für diese Region zu entwickeln. Klar ist, Israel besteht aufgrund eines Gesellschaftsvertrages mit der eigenen Bevölkerung. Wir bieten euch Sicherheit und ihr folgt dem Staat Israel. Das ist der Gesellschaftsvertrag. Und jetzt mit diesen Gräueltaten im Oktober letzten Jahres ist ja gebrochen worden. Israel hat seine Leute nicht geschützt. Und es muss daher alles tun, um dieses Basisvertrauen in den eigenen Staat, in die eigene Regierung wiederherzustellen, dass Israel doch ein sicherer Staat ist. Und das können sie alleine nicht, dazu brauchen sie Verbündete. Und bei der Hamas noch ein letztes Wort dazu. Hier muss man ja auch sagen, es gibt einen politischen Flügel und einen militärischen Flügel. Für Israel geht es einfach darum, die Gefahr einer großen militärischen Bedrohung aus dem Gazastreifen für die nächsten 10, 15 Jahre wieder deutlich zu unterbinden, zu verhindern, dass es kleine Vorfälle gibt. Das wird man überhaupt nicht verhindern können, weder im Norden von Seiten der Hisbollah noch im Süden. Aber eine große Bedrohung muss ausgeschaltet werden. Daher ist auch zu erklären, dass Israel so rigoros, so zum Teil brutal auch vorgeht, um hier diese Hamas, den militärischen Teil, so zu schwächen, dass sie in den nächsten 10 Jahren keine signifikante Gefahr mehr darstellen können.
Aber rein aus militärischer Sicht wäre es ja wahrscheinlich für Israel gar nicht so schwierig, die Hamas im Gazastreifen zu besiegen, sage ich ganz einfach.
Ich fürchte, das ist ein Irrglaube, weil der härteste Kampf ist immer der Kampf gegen Guerilla-Organisationen. Eine reguläre Armee gegen eine Guerilla-Organisation, die sich auf diesen Kampf jahrelang vorbereitet hat, ist das Schwierigste, was es gibt. Die haben hier ihr Tunnelsystem, die haben ihre Waffen deponiert, die können an allen Ecken und Enden auftauchen und sie missachten das Völkerrecht. Sie halten sich ja nichts, das heißt, jeder Zivilist, der einem israelischen Soldaten begegnet, ist eine potenzielle Gefahr, weil der kann eine Waffe oder eine Handgranate unter seinem Rock tragen, kann es irgendwo verstecken. Und das macht es ja so wahnsinnig schwierig und dass auch das Vorgehen ist hier so kompliziert. Und wir hören auch immer wieder von Meldungen, dass eben israelische Soldaten gefallen sind, weil aus dem Hinterhalt auf sie geschossen wurde, obwohl sie selber dort vor 2 Tagen schon die Lage bereinigt hatten. Glaubt man, aber da kann er wieder auftauchen, weil er eben darauf vorbereitet ist. Das heißt, der Kampf gegen Guerilla ist das Schlimmste und das Härteste, was es für einen regulären Soldaten gibt. Und genau das hat Israel gewusst und deswegen geht es jetzt auch so vor. Und für viele unverständlich, weil wenn man hier Bomben sieht, die in Städten niedergehen, auf einzelne Gebäude, Und dann ist das einerseits ein Zeichen für eine offensichtlich sehr gute Aufklärung. Auf der anderen Seite kann aber keiner erwarten, wenn hier eine Granate, eine Bombe einschlägt, dass keine Zivilisten zu Schaden kommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, vollkommen klar. Aber dieses Risiko und diesen Ansehensverlust in der internationalen Öffentlichkeit, den geht Israel ganz bewusst ein, um eben hier eine möglichst starke militärische Schwächung der Hamas herbeizuführen.
Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum Israel mit Divisionen im Gazastreifen im Einsatz ist und nicht vorankommt.
Ganz genau. Der Kräfteaufwand ist enorm in so einem Kampf. Und man muss ja wirklich jede Ecke zweimal durchsuchen und jedes Haus durchkämmen und auf das Dach schauen und dann auch Posten belassen dort, damit eben nicht wieder die einsickern, die Hamas-Kämpfer. Und das macht es irrsinnig kräfteintensiv, irrsinnig gefährlich und irrsinnig aufwendig und zeitraubend.
Für alle Zuhörer, die jetzt nicht ad hoc wissen, wie viel Mann eine Division sind.
Ja, da reden wir von 10.000 aufwärts, weil eine Brigade ist 3.000 bis 5.000 Mann und eine Division besteht in der Regel aus 3 Brigaden mindestens. Das heißt, das ist schon eine erkleckliche Anzahl von Personen, die sich aber in kürzester Zeit im Gelände, ich würde fast sagen, verlaufen. Die verschwinden, ja, wenn sie in eine Stadt hineingehen. Und sie müssen jedes Gebäude mit entsprechend starken militärischen Trupps säubern, durchsuchen, durchkämmen. Dann verschwinden 1.000 Mann wie nichts.
Dann machen wir jetzt einen erneuten Switch auf der Landkarte und schauen uns jetzt, Sie haben es in einem Vortrag mal sehr interessant genannt, die 6 Arenen der Geopolitik an. Und mit 6 Arenen meinen Sie 6 großräumige Schauplätze rund um den Erdball, wo es zu gewissen Spannungen schon gekommen ist, wo Konflikte schwelen, wo es auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen wird und könnte. Ich schlage vor, die gehen wir jetzt einmal durch.
Also ich habe mir die Mühe gemacht, um zu schauen, wie sich die geopolitischen Umbrüche darstellen und wo es hier zu Konflikten kommt, zu Spannungen kommt, die darauf zurückzuführen sind. Und bin hier auf 6 Regionen, 6 Arenen der Geopolitik gekommen. Und die erste für mich und die wichtigste ist sicher das Südchinesische Meer, wobei es eigentlich um den gesamten Westpazifik geht, weil hier eben dieses Ringen, ich habe schon erwähnt, zwischen USA, dieses Ringen um die Vormachtstellung und die Bewegungsfreiheit ganz oben an der Spitze steht, China und USA. Und Taiwan ist in aller Munde, das ist gar keine Frage, aber es gibt auch andere Konflikte in der Region und deswegen gibt es auch viel mehr Kooperationsformate zum Beispiel. Ja, also wenn sich Japan mit Südkorea annähert und den Philippinen gleichzeitig und Australien immer stärker an Bord kommt, dann zeigt das, dass hier eine große Dynamik ist. Und es geht im Grunde genommen darum, dass China hier die Dominanz haben will und die USA aus dieser Region zurückdrängen will. Hier gibt es vielleicht für die Geografieliebhaber eine erste Inselkette, die sich von Japan nach Süden hinunterzieht, über Taiwan bis in Richtung Borneo. Und dann gibt es eine zweite, die ist weiter östlich. Und diese zwei Inselketten sind für die chinesische Seite sehr bedeutend, weil nur wenn man die überwindet, hat man einen freien Zugang in den Pazifik. Und das ist vor allem für die U-Boot-Flotte sehr, sehr wichtig. Sie können erst nach der ersten Inselkette so richtig abtauchen und dann manövrieren. Das heißt, Zurückdrängen der USA und die unternehmen alles, um das zu verhindern. Sie haben dazu eine eigene Strategie entwickelt, die heißt Speiche und Ellen, Hub and Spokes. Sie sehen sich selber als die Narbe, um die sich alles dreht und die Speichen fügen sich hier ein und die Speichen sind eben Südkorea, Japan, Philippinen und dergleichen. Also ein unglaublich interessantes strategisches Spiel, das hier im Gange ist. Erste Region.
Darf ich Sie noch kurz unterbrechen? Das ist auch der Grund, warum die USA immer mehr Truppen auch im Bereich Indopazifik stationiert.
Ganz genau. Das geopolitische Schwergewicht hat sich eindeutig in diesen Raum verlagert und damit hat schon Präsident Obama begonnen. Der hat schon bei einem Shift to Asia, Pivot to Asia gesprochen und das war eine wichtige planerische Vorgabe für die USA. Und vielleicht eine kleine Anmerkung dazu. Eine Supermacht wie die USA sollte in der Lage sein, einen großen militärischen Konflikt und zwei kleinere zu beherrschen. Und die Ausrichtung ist eindeutig in Richtung Indopazifik auf einen großen Konflikt. Das heißt, die USA müssen alle ihre Ressourcen eigentlich dafür bereithalten. Ob sie jetzt dann Verbündete in der Region damit unterstützen oder selber einsetzen, ist eine zweite Sache. Die USA sind aber bereits mit zwei anderen Konflikten auch konfrontiert, da kommen wir dann auch dazu. Das heißt, aus meiner Perspektive ist sie schon ziemlich ausgereizt, auch im militärstrategischen Bereich. Und jeder zusätzliche Konflikt, der dazukommt, stellt ein Problem dar, ein großes Problem. Also das ist die eine Region mit dieser strategischen Grundausrichtung. Und dann gehen wir in den kalten Norden, dann gehen wir in die Arktis. Die Arktis war ja in den 90er Jahren eigentlich eine Zone des Friedens, wo sich alle darauf verständigt haben. Gorbatschow war damals ein wesentlicher Akteur, also der damalige sowjetische Staatschef. Viele sagen, der Totengräber der Sowjetunion, Putin wirft ihm das ja vor. Für mich hat er Großartiges geleistet. Also die Arktis war eigentlich eine Zone der Ruhe, wo man gesagt hat, hier gehen wir gar nicht hin, das ist das ökologische Gleichgewicht viel zu wichtig. Es ist auch uninteressant militärstrategisch. Aber jetzt mit dem Klimawandel hat sich das ja gewandelt. Wir wissen, dass es hier drei Routen gibt, die über die Arktis führen, über den Nordpol führen und dass das handelspolitisch von größtem Interesse ist und plötzlich tauchen dort auch wieder U-Boote auf. Von amerikanischer Seite, von chinesischer Seite, von russischer Seite.
Und die stecken Fahnen in den Boden.
Und Russland hat eine Fahne auf 8 Kilometer Tiefe in etwa hineingepflanzt, um den Anspruch zu dokumentieren, aber an der Oberfläche bauen sie ihre alten Militärstützpunkte aus der Zeit des Kalten Krieges wieder auf. Das heißt, eine Militarisierung der Arktis ist hier voll im Gange. Das heißt nicht, dass es hier zu gewaltsamen Konflikten kommt, aber es ist ins Blickfeld geraten und die großen Akteure sind dort, sind präsent und ringen einfach um ihre Position und um ihren Einfluss. Es geht ja auch um sehr viele Bodenschätze, die hier gehoben werden können. Zweite Region. Dritte Region, wesentlich wärmer, ist für mich Karibik, Lateinamerika, wo die USA ja immer davon ausgegangen sind, das ist ihr Hinterhof, hier dominieren sie, das ist ihr Metier, das ist ihre Region. Und heute schaut die Sache ganz anders aus. Mit dem Wechsel in Kuba ist es so, dass Russland eigentlich wieder viel stärker an Einfluss gewonnen hat und das auch will und auch militärisch entsprechend unterstützt und dass auch China hier immer stärker in Kuba Fuß fasst. Aber nicht nur in Kuba, sondern auch am Panama-Kanal. Beide Eingänge in den Panama-Kanal von beiden Seiten finden wir, an beiden Eingängen finden wir chinesische wichtige Positionen, würde ich sagen. Es ist noch nicht ein großer militärischer Stützpunkt, aber man ist auf dem Weg dahin. Und das im Hinterhof der USA. Und dann hat China mit Argentinien noch ein Abkommen, wo man hier im Bereich des Weltraumes zusammenarbeitet. Ja, eine Beobachtungsstation für die Rückseite des Mondes befindet sich in Argentinien und da ist China dabei. Und das heißt, das ist eine unglaubliche Dynamik und insgesamt ist China der wichtigste Handelspartner Südamerikas geworden. Das heißt, die USA, die sich in einer unglaublich tollen Insellage gewähnt haben, haben plötzlich Druck aus dem Süden bekommen. Und das ist etwas, was wir auch drauf schauen müssen. Das könnte ein vierter Konfliktherd sein, wo eben die USA sich dafür rüsten müssen. Dann gehen wir wieder zurück Richtung Osten.
Dann machen wir noch einen kurzen Einwurf zum karibischen Raum. Da gibt es ja noch das venezolanische Erdöl.
Ja, natürlich. Venezuela,
auch drauf.
Venezuela, ein alter, treuer Verbündeter aus Sowjetzeiten, der dann nach der Auflösung der Sowjetunion ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, aber natürlich jetzt für Russland wieder interessant ist. Und in Venezuela gibt es unglaubliche Erdölvorkommen und Venezuela ist auch ein starker Partner mittlerweile für Russland und China. Und wenn es daher zu einem Ölboykott kommt und manche folgen dem nicht mehr, und wir sehen das ja in Russland, dann ist einfach viel auf dem Markt, dann ist viel da und die ganze Sanktionspolitik des Westens wird ausgehebelt. Und das haben wir am Beispiel Russland bereits gesehen. Wenn nur mehr ein kleiner Teil mitmacht bei den Sanktionen, dann verpuffen sie zum großen Teil. Und das ist auch ein Problem dieser neuen multipolaren Ordnung, dass man sagt, na, wie kann man denn eigentlich noch internationale Regelungen erzielen, die wirklich greifen? Und das geht vom Klima bis zur Sanktionspolitik bei einzelnen, würde ich einmal sagen, Vergehen gegen die internationale Ordnung. Wenn man da keinen Konsens hat, dann kann eigentlich jeder machen, was er will, weil er weiß, er hat noch immer seine Verbündeten und er bringt seine Waren an. Und das ist im Falle Venezuelas sicher gegeben.
Dann schauen wir uns jetzt die nächste Arena an. Lassen Sie mich raten, das ist Afrika.
Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Und zwar bei Afrika mache ich eine Unterteilung südlich der Sahara, also Sahelzone, und nördlich. Weil der nördliche Teil für mich eigentlich zur MENA-Region gehört. MENA ist Nordafrika und der Mittlere Osten, Middle East, North Africa, MENA. Und der südliche Teil ist der, wo wir sehen, dass eigentlich der Westen komplett an Einfluss verloren hat. Hier hat es viele Putschversuche gegeben, von Mali beginnend, in der gesamten Sahelzone. Und wir sehen hier, dass Russland es geschafft hat, mit einigen hundert Söldnern eine UNO-Mission und eine EU-Mission zum Ende zu bringen in Mali. Da war das österreichische Bundesheer auch stationiert und da hat man von internationaler Seite sehr darauf gehofft, dass man durch verschiedene Missionen von der UNO, von der EU hier zu einer Stabilität und zu einer positiven im Sinne von demokratischen politischen Reformen kommen kann. Das ist aber komplett daneben gegangen. Es gab einen Putsch und es gibt Unterstützung für die Putschisten von russischer Seite, egal wo das passiert. Das heißt, unser Ansinnen ist eigentlich ausgehebelt worden, hier für Stabilität zu sorgen, wieder zum Leidwesen der Bevölkerung. Weil die Leute leiden heute dort mehr unter Unsicherheit und wirtschaftlicher Schwäche, als sie es davor gemacht haben, als es diese internationalen Einsätze gegeben hat. Das heißt, diese Region ist eigentlich in hohem Maße instabil, ist chaotisch in gewisser Weise. Und das ist natürlich sehr schlecht, weil wenn hier ein Sicherheitsvakuum besteht, dann können sich alle möglichen Elemente von religiösen Extremisten bis zu kriminellen Supergaunern einnisten. Das ist ganz, ganz schlecht, weil die haben dann eine weltweite Wirkung auch. China hält sich hier vornehm zurück auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es wirtschaftlich natürlich stark engagiert, weil es auf der ganzen Welt ein Interesse hat, hier einerseits Ressourcen zu bekommen und andererseits Absatzmärkte zu haben. Und China hat ja während der Corona-Zeit sehr gut gepunktet, weil es sehr viele Unterstützung im medizinischen Bereich für diese Länder gebracht hat. Und weil es natürlich auch im Infrastrukturbereich immer zu haben ist, China baut schnell, China baut günstig und China gibt Kredite, die man dann vielleicht nicht zurückzahlen kann und in Abhängigkeit gerät. Das ist das südliche Afrika. Das ist eine ganz interessante Zone, weil hier zum Beispiel ja Frankreich auch hinausgedrängt wurde, ehemalige Kolonialreich. Und wir hier sehen, dass einfach der Westen hier enorm an Einfluss verloren hat und China und Russland hier das Geschehen bestimmen. Das war die vierte Region, wo wir eigentlich hier nicht sehen, dass es hier zum Positiven geht. Negative Auswirkungen sind natürlich, ich habe es angesprochen, Terrorismus und in weiterer Folge auch Flüchtlinge, weil ja viele dieser Regionen auch von den Folgen des Klimawandels betroffen sind und daher irgendwo schauen müssen, wo sie ihr Weiterleben fristen können. Der Großteil ist bekannt, flüchtet ja nur so weit, wie man flüchten muss, um wieder leben zu können. Das sind etwa 90%, also die bleiben irgendwo in der Region und gehen vielleicht bis zur arabischen Halbinsel. Aber 10%, statistisch gesehen, sind es doch, die versuchen dann weiter wegzugehen, um wirklich einen Neuanfang zu starten. Und das haben wir natürlich schon bemerkt und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.
Weil Sie die arabische Halbinsel jetzt erwähnt haben, dort hat ja der arabische Frühling einen Weg zu mehr Demokratie nicht funktioniert.
Das ist ein sehr interessanter Hinweis, weil mich hat der Ausdruck arabischer Frühling von Anfang an gestört. Das war 2011, nur zur Erinnerung, wo eben von Tunesien über Libyen und Ägypten bis nach Syrien hier diese Umstürze oder Umsturzversuche stattgefunden haben, zum Teil erfolgreich in Syrien nicht, hat in einen furchtbaren, blutigen Bürgerkrieg geführt, der heute noch nicht beendet ist und auch große Angst hervorgerufen hat bei anderen Staaten in der Region, von Saudi-Arabien über den Irak, dass es hier zu ähnlichen Vorkommnissen kommt. Und die Gefahr ist ja nach wie vor nicht gebannt. Ich war deswegen sehr skeptisch über diesen positiv besetzten Ausdruck Frühling, weil ich einfach aus meiner Forschung als Konfliktforscher weiß, dass es in der Regel nicht funktioniert. 50% der Umsturzversuche in diesen autoritären Ländern enden einmal darin, dass es noch schlimmer wird. Bei den anderen 50% haben 25% eine geringe Chance, dass es vielleicht doch besser wird in einzelnen Bereichen, aber nicht, dass das autoritäre Regime abgeschüttelt wird. Und dann bleiben noch die hoffnungsvollen 25%, und da war Tunesien, das Vorzeigeland schlechthin, die eine gute Chance haben, allerdings, das dauert mindestens 20 Jahre und es gibt keine Erfolgsgarantie. Daher bin ich auch heute, wenn irgendwie so vorschnell gesagt wird, da muss man helfen, da müssen wir intervenieren, äußerst vorsichtig und zurückhaltend, weil ich eben weiß, das geht in der Regel nicht gut. Und man muss schauen, ob man nicht irgendwie andere Wege findet, diplomatisch, politisch, wirtschaftlich, um der Bevölkerung, um der Region zu helfen und auch einen gewissen Einfluss zu behalten. Das ist ja ganz, ganz wichtig aus unserer Perspektive, um auch Stabilität zu erzielen, anstatt immer gleich zu sagen, da muss eine Demokratie hin, da muss ein Umsturz gemacht werden, dieser autoritären Regime, Regime Change, Regimewechsel von außen initiiert. Das geht nicht gut, das kann ich wirklich aus der Erfahrung, aus der Empirie sagen, daher große Vorsicht.
Jetzt fehlt uns noch eine in unseren Augen sehr wichtige Arena. Schauen wir mal nach Europa.
Ja, also das war jetzt die Region 5, das war die MENA-Region, wo man hier große Instabilitäten hat und wo ich aber sage, aus europäischer Perspektive ist es sehr wichtig, hier mit dieser Region in intensiven Austausch zu sein. Das ist unsere Gegenküste gewissermaßen und wir wissen, das Mittelmeer ist nicht wirklich groß und man muss mit der Gegenküste guten Kontakt haben, guten Austausch haben, um für beide Seiten eine positive Situation zu erzielen. Hier werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt mit dem Krieg in Israel, das haben wir schon erörtert, sehe ich positive Aussichten derzeit mit Hisbollah und in irgendeiner Form wird man das auch mit der Hamas auf Gleich bringen wollen. Alleine deswegen, weil die Anrainerstaaten kein Interesse an einem fortgesetzten Krieg haben, der schadet ihnen allen. Vom Suezkanal beginnend bis über die Entwicklung und den wirtschaftlichen Aufschwung in Saudi-Arabien, in den Emiraten und anderen Ländern. Und die letzte Region, die sechste, das ist die, die wir am meisten spüren, das ist natürlich Osteuropa. Und das ist hier geprägt durch den Krieg in der Ukraine. Aber es ist nicht nur dieser Krieg in der Ukraine, es geht ja auch um die Erweiterungspolitik der Europäischen Union. Was passiert mit Georgien? Was passiert mit Moldawien? Das ist in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Und hier ist hier für mich Europa unglaublich gefordert. Und hier werden wahrscheinlich die nächsten 2-3 Jahre sehr entscheidend sein, wie es insgesamt weitergehen kann in der Region und mit Europa. Die Bewältigung oder der Umgang mit dem Krieg in der Ukraine ist für mich der Lackmustest für den weiteren Bestand der EU. Weil es ist nicht gesichert und der französische Präsident Macron hat das einmal gesagt, heuer, Europa kann auch sterben, die EU kann auch sterben. Und es gibt wirklich einige, die sich als Totengräber versuchen. Und ich denke hier insbesondere an Ungarn und ich denke auch ein bisschen an die Slowakei diesbezüglich, die Herrscher. Nicht das Land, sondern die jeweiligen Herrscher, Orban und Fico. Und daher ist das wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung, mit der Europa entweder untergehen kann oder mit der Europa wachsen kann. Und damit runden wir das Ganze ab. Wer sind denn die großen Akteure in diesen 6 Arenen? Das ist China, das ist USA, das ist Russland. Und dann ist schon die Frage, ist Europa eigentlich ein großer Akteur? Indien ist es nicht. Indien fokussiert auf den Indo-Pazifik und dass es dort eben den Herausforderer China irgendwie unter Kontrolle hält und selber seinen Einfluss aufbaut. In diesen Regionen, die wir betrachtet haben, haben wir diese 3-4 Akteure. Und das ist für mich sehr, sehr entscheidend, wie sich Europa hier behaupten kann. Und ich bin an sich ein großer EU-Anhänger und ein großer Europäer und überzeugt davon, aber ich sehe hier eine sehr, sehr kritische Phase, wo es wirklich darauf ankommt, Europa zusammenzuhalten und handlungsfähig zu sein. Wir dürfen eine Utopie nicht haben, dass die anderen Mächte an einem starken Europa interessiert sind. Ganz im Gegenteil, man tut sich viel leichter, divide et impera, ein alter lateinischer Spruch, nur wenn man teilt, kann man viel mehr Einfluss nehmen, ist ja viel einfacher. Und genau das kann Europa blühen. China hat kein Interesse an einem starken Europa, das ständig irgendwelche Forderungen stellen kann. Die USA, na, wir wissen gerade unter Trump, dass er den Briten gratuliert hat zum Brexit und dass er Frankreich gesagt hat, er könnte ihnen Sonderbeziehungen zukommen lassen, wenn sie aus der EU austreten. Und vieles mehr. Also da gibt es unglaubliche Störfaktoren. Und daher ist das für mich eigentlich die entscheidende Frage schlechthin, ob die EU als Akteur hier bestehen kann, ob sie ihr Profil entwickeln kann und sich in diesem globalen Wettbewerb behaupten kann.
Es wird auch eine Frage sein, wie die EU in militärischer Hinsicht agieren wird. Derzeit ist auch eine sehr harte Prüfung für die NATO, die ja das letzte Jahrzehnt eher in Missionen außerhalb ihrer Mitgliedstaaten tätig war und jetzt sozusagen wieder einem Krieg in die Augen schaut.
Ja, was braucht eine Macht, um eine starke Macht zu sein? Das ist einmal eine glaubwürdige, starke, klare Politik. Das zweite ist eine starke Wirtschaft. USA, der Dollar schlechthin. Und sie sind auch wirtschaftlich unglaublich stark und China ist im Aufschwung. Und Der dritte Faktor ist das Militär. Wobei ich für Europa sage, das ist eine interessante Situation. Wir geben nämlich in Europa unglaublich viel für die Militärs aus. Ich habe mir mal angeschaut, wie viel die EU-Staaten, die in der NATO sind, ausgeben im letzten Jahr. 258 Milliarden Euro. Rein statistisch gesehen die Nummer zwei in der Welt. Die USA weit vorne, dann kommt Europa, dann kommt China, Russland. Und warum sind wir dann noch immer auf den Schutz der USA angewiesen? Warum sind wir so schwach? Einfache Erklärung, weil wir es nicht schaffen, diese Ressourcen, dieses Geld, das in Europa aufgewendet wird, gezielt einzusetzen auf europäischer Ebene. Wir brauchen hier eine europäische Zusammenschau. Und damit zur EU und zur NATO. Diese Zusammenschau erfolgt zunehmend. Es gibt ja Planungen sowohl in der EU wie auch in der NATO, Streitkräfteplanung, dass man hier eben mehr macht mit weniger Geld. Das ist möglich, aber es erfordert etwas und das ist den meisten sehr schwer, fällt den meisten sehr schwer, das ist das Überwinden des Nationalismus. Rüstungsindustrien sind in hohem Maße noch immer national aufgestellt. Wenn wir es nicht schaffen, europäische Rüstungskonsortien zu machen, und Rheinmetall ist zum Beispiel gerade auf dem Weg in diese Richtung, dass man mehr Kooperationen hat. Wir haben mit dem Eurofighter gesehen, dass es Kooperationen geben kann. Und Ähnliches wird es auch bei den Panzern geben. Wenn es Europa schafft, hier mehr zusammenzuarbeiten, dann werden wir für unser Geld viel mehr Militär bekommen, das dann in und um Europa eingesetzt werden kann. Das wird aber nicht die EU sein. Die EU ist kein militärischer Kommandant oder Kommandeur. Das wird die NATO sein, der europäische Arm der NATO. Davon bin ich überzeugt. Und daher ist für mich so der Widerspruch zwischen EU und NATO als militärische Macht ein künstlicher, weil es geht um europäische Kapazitäten, die für Europa eingesetzt werden. Und zum Unterschied von anderen Großmächten brauchen wir in Europa das nicht, um irgendwo auf der Welt Einfluss auszuüben, sondern um Europa sicher zu machen und die Peripherie, also unsere Grenzregion, die europäische Grenzregion, abzusichern. Das ist machbar, wenn man will. Ich hoffe, dass es wirklich gewollt wird von allen.
Herr Brigadier, das war jetzt wirklich eine Druckbetankung in Sachen Geopolitik. Ich glaube, wir müssen jetzt alle etwas verdauen, was wir da gehört haben, das auch ein bisschen einordnen. Wir sagen danke für Ihre Einschätzungen. Danke, dass Sie sich für diese Analyse die Zeit genommen haben.
Sehr gerne. Es ist mir wirklich ein Anliegen, hier einen Beitrag zur Information zu leisten, weil ich würde die Europäer nicht unterschätzen. Und wenn Sie wissen, worum es geht, dann treffen Sie auch die richtigen Entscheidungen.
Ja, und euch vor den Podcast-Geräten, danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter und schaut euch auch die anderen Kanäle von Militär aktuell an. Es gibt viermal im Jahr ein gedrucktes Heft, es gibt einen regelmäßigen Newsletter und es gibt laufende Online-Berichterstattung auf militäraktuell.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war Militär Aktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.